don't need no education. We don't need no thought control.
Leben lernen.
Leben lernen. Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, wo lernen wir fürs Leben? Also ich würde grundsätzlich die Frage damit beantworten, fürs Leben lernen wir ja eigentlich im Leben, also jederzeit. Man spricht ja auch von lebenslangem Lernen. Aber machen wir es konkreter. Wo lernen wir leben?
Ja, grüß dich, Benedikt. Freut mich, dass wir wieder miteinander sprechen. Und ich finde diese Frage großartig. Ja, wo lernen wir leben? Und ich würde einfach dazu sagen, ganz von selber, immer und überall. So wie auch Manfred Spitzer, der Hirnforscher, sagt, das Hirn tut ja gar nichts anderes als lernen. Es ist seine Aufgabe.
Ja.
Und das verwirrt manchmal auch Menschen, denen ich das sage, zum Beispiel im Lehrberuf, weil ja manche glauben, der lernt ja gar nicht. Ja, aber natürlich lernen wir immer und wir lernen schon als Baby, vielleicht schon im Mutterleib, wir werden hineingeboren in irgendwelche kulturellen Situationen, familiären Konstellationen und richten uns halt dann aus.
Mhm.
Nur die Frage, lieber Benedikt, die man sich da stellen muss, natürlich lernen wir immer und überall, aber offen ist die Frage, ob das etwas ist, was wir lernen, was uns gut tut oder was uns verstört, weil die ganze Bandbreite ist ja dabei offen.
Mhm. Aber um es etwas konkreter anzuschauen, also dieses, du hast es angesprochen, schon als kleines Kind, als Mutterleib oder dann als Säugling. Also ich beobachte ja Kleinkinder und wir haben alle diese Erfahrungen, die total neugierig sind, die nach allem greifen, die natürlich da noch im Säuglingsalter oder dann als Kleinkind mit ihren Möglichkeiten die Welt entdecken, aber grundsätzlich einfach neugierig sind. Also so Heidegger sagt ja, auf die Welt geworfen sein. Ja. Also wir tauchen da ein in eine völlig, wir kommen auf die Welt und die Welt steht uns offen und entdecken sie natürlich in dieser, in dem kleinen Rahmen der Möglichkeiten, die man dann hat. Aber wie entscheidend ist das, was ich da lerne?
Also aus meiner Sicht und für mich ist das ganz, ganz grundlegend entscheidend. Also ich weiß von, nicht nur vom Psychologen, sondern das ist meiner Meinung nach schon eine Volksweisheit, dass die ersten 3 Lebensjahre so wichtig sind, weil der Grund gelegt ist, bin ich willkommen auf dieser Erde. Blicken mir strahlende Mutteraugen oder Vateraugen entgegen, wenn ich meine Augen öffne oder so. Und also die ganze Einstellung zum Leben oder wie anstrengend es ist oder wie kriege ich meine Bedürfnisse befriedigt oder wie toll bin ich oder bin ich lästig, bin ich willkommen auf dieser Erde und so. Darum glaube ich, dass das ganz entscheidend ist. Was mich an, weil du die Jungen, die Kinder angesprochen hast, also diese unglaubliche Offenheit im Blick von Kindern, wenn sie 1 Jahr alt sind oder 2 Jahre, da knie ich mich innerlich immer nieder, aber ich denke mir auch gleichzeitig dabei, hoffentlich nimmt dir das nicht so schnell wer. Ja, weil die findest du dann später in den Augen der Menschen, auch wenn sie erst oft 8, 9, 10 Jahre sind, merkt man, da sind schon Schleier darüber gegangen durch Lebenserfahrungen, die vorsichtig werden lassen oder ängstlich. Ja, das kann ja dann dazukommen. Aber das ist ja nur so allgemein einmal, dass wir uns das bewusst machen, dass Lernen immer und überall passiert.
Also was ich bei der Beobachtung von Kindern, Kleinkindern, so besonders finde, ohne da jetzt zu sehr in frühkindliches kognitives Fachwissen da einzutauchen. Ja, ja. Ich meine, aber das ist ja klar. Ich sehe da schon sehr spannend, dass dem Menschen uns grundgelegt ist, einmal dieses Lernen. Also, okay, man kann sagen, Tabula rasa, also man kommt auf die Welt und die Festplatte ist noch ganz leer. Aber eben, wenn du in Kinderaugen blickst, schon beim Baby, dann ist dieses Greifen und dieses, auch wie dann später das Sprechen lernen, Schritt für Schritt passiert, wo du das beobachten kannst, ich finde das schon faszinierend und würde eben da sagen, es ist in die Wiege gelegt. Also dieses Lernen, das braucht man fürs Leben. Und das setzt sich ja dann fort, weil was lernt ein Kind Schritt für Schritt? Es lernt natürlich zu essen, es lernt am Tagesplan dann eigentlich mit den Eltern mitzugehen. Ja. Und dann, ich würde schon sagen, dass grundsätzlich einmal alle Eltern das positiv begleiten. Also egal aus welchen sozialen Verhältnissen man kommt, es gibt nichts Schöneres. Gut, es gibt manchmal natürlich dramatische Situationen und natürlich auch ungewolltes Leben. Aber ich sage jetzt einmal so grundsätzlich, ist der Stolz der Eltern und jedes Kind ist ja das Beste. Ja? Und die Förderung ist auch da. Du holst schon Luft. Und aber das würde ich mal so grundsätzlich sagen. Aber dann beginnt es doch zu haken.
Ja, also ich gebe dir insofern recht, lieber Benedikt, dass ich auch glaube, bei einem Großteil der Eltern ist sozusagen die Vorstellung, ein Kind zu haben und dieser Blick auf das süße Kind schon etwas Gutes. Aber natürlich wird es dann schwierig und ich glaube, für sehr viele junge Menschen, die ein Kind bekommen, ist es dann schwierig, das auch tatsächlich durchzuziehen, wie das dann alles geht und was man einem Kind bieten muss. Also ich denke mal, mir ist jetzt eingefallen bei dem, was du gesagt hast, dass wir da ja noch parallel zum Teil sind mit den Tieren. Ja, weil auch, also das ist sozusagen auch instinktiv, das Leben will sich entfalten und greift auf, was es so sieht. Ja, und es gibt ja auch diesen Lebenserhaltungstrieb. Ja, man muss ja lernen, wenn man sich durchsetzen können möchte, wenn man überleben will, mit dem, was du gesagt hast, mit Essen und laufen können und so. Ja.
Von der Natur ist es sicher eben dieser Instinkt ganz basisgelegt.
Ja, das ist
es geht ums Überleben.
Genau. Und das hat natürlich der Mensch auch, aber der Mensch hat erstens ja auch ein größeres Gehirn und schon viel dazu gewonnen und dazu gelernt. Und dann kommt eben diese Herausforderung, wer will jetzt was vom Kind haben? Was soll mein Kind lernen? Also da kommt da die ganze Erziehung herein. Wann schlage ich es auf die Hand oder wann rede ich ihm zu? Wie führe ich das Kind, dass es nicht auf die Straße läuft? Ja, also da beginnen schon alle diese Interventionen von Menschen, die halt dann wollen, dass das Kind fürs Leben lernt, was immer das heißt, wieder in der Ambivalenz. Ja?
Aber apropos Ambivalenz, die hat natürlich dann auch einen sozialen Aspekt oder der soziale Aspekt spielt eine Rolle. Ich habe und mit meinen Geschwistern die glückliche Situation gehabt, dass meine Mutter zu Hause war. Meine Mutter hat sich aus Überzeugung auch um uns Kinder gekümmert und die begleitet. Das beobachte ich im Gespräch mit Freunden und Freundinnen schon auch oft, dass heute eine gewisse Diskrepanz auch hat, weil man es natürlich grundsätzlich gut findet. Es wird ja auch vom Staat ermöglicht, dass die Eltern ihre Kinder begleiten, aber natürlich ist es gesellschaftlich, sozial nicht mehr der Stand der Dinge, dass jetzt eine Mutter oder von mir aus auch der Vater wirklich die ganze Kindheit zu Hause sein kann. Es ist Berufsleben und wir kommen natürlich dann schon, und das ist knüpfig dran, die Frage, und ich möchte es ja nicht bewerten, aber man kommt dadurch schnell zu einer Bewertung. Was ist mit den alleinerziehenden Müttern, die gar nicht die Möglichkeit haben, beim Kind zu sein, sondern die natürlich angewiesen sind, dass es eine Kinderkrippe gibt und so weiter?
Ja, also ich tue mir da jetzt insofern ein bisschen schwer, als ich da auch ein bisschen widersprechen muss oder ergänzen muss. Zu Hause sein beim Kind heißt noch nicht, das Beste zu tun für das Kind. Ja, ich möchte mich da schon ein wenig distanzieren von auch manchen politischen Reden, die das Heil darin sehen, wenn meistens die Frauen, ja, die Mütter wieder zu Hause bleiben. Als ich kleine Kinder hatte, habe ich das sehr oft bemerkt, dass ich mir dachte, schau dir das an. Es war eine Nachbarin zum Beispiel, die ist den ganzen Tag zu Hause, aber ihr gesamter Sinn gilt der sauberen Wohnung und dem Putzen und das Kind wird trotzdem ein bisschen verwahrlost, weil ja alle Kinder kriegen können. Man darf ja nicht davon ausgehen, wenn ich sage, eine Mutter kriegt ein Kind, dass das jetzt ein reifer Mensch ist, ein reflektierter Mensch, der in der Lage ist, sich ganz so einem Wesen zu widmen, wie vielleicht deine Mutter, ja, als gebildete Frau, die das konnte, ja.
Also aber die Qualifikation, gute Eltern zu sein, so wie wir das verstehen, kommt ja nicht automatisch mit der Geburt.
Nein, und das wäre natürlich ein Thema, das zum Thema Leben lernen auch dazugehört. Wo lernen die Eltern weiterzugeben, was für das Kind wichtig ist? Ja, weil sie natürlich auch in der eigenen Matrix gefangen sind, in der eigenen Kultur. Das sehen wir auch an unserer Kulturenvielfalt bei uns hier, dass wir manchmal nicht verstehen, dass Eltern so tun oder so tun, weil sie halt aus anderen Erziehungsmustern oder so kommen. Ja.
Aber ich sehe schon, und das ist vielleicht auch ein ganz eigenes Thema, diesen sozialen Aspekt. Also da ist ja, wir haben ja immer wieder den Spruch, Bildung ist vererbt, weil es abhängt vom Bildungsstatus der Eltern und der Bildungserfahrung und das wird weitergegeben, ob dann Erwartung und Prestige und so weiter. Aber ich meine schon, und das versucht ja der Sozialstaat so gut es geht, in irgendeiner Form zu kompensieren und zu korrigieren und zu unterstützen, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Da kann man natürlich viele Fragezeichen dranhängen. Ist es dann tatsächlich so? Aber natürlich hat die sozialen Möglichkeiten haben einen Einfluss.
Ja, na klar. Und ich finde es auch wirklich gut, dass die Entwicklung, die intensivere Entwicklung der Elementarpädagogik tatsächlich in Ländern mit großem Wohlstand, wo also die Erwachsenen alle zu arbeiten versuchen, dass das forciert wird bei uns. Und ich habe so in meinem Leben auch das wirklich so verfolgen können, wie der Kindergarten von der Aufbewahrungsanstalt und Pflege durch die Tanten, wie es damals noch geheißen hat, ja, wo man halt spielt und irgendwie einfach sich aufhält als Kind, dass sich das hinentwickelt zu einem, möchte fast sagen, Bildungsgarten, wie eine Freundin ihre Institution nennt, wo tatsächlich sich Kindergärtnerinnen schon in ihrer, es heißt ja anders, Kindergartenpädagoginnen, schon in ihrer Ausbildung lernen, dass im Kindergarten verschiedene Tools und so auch, also dass es auch eine Lehranstalt, also dass es auch eine pädagogische Verantwortung ist, wie man mit Kindern umgeht.
In manchen Ländern wird das ja tatsächlich sogar als Lehrer schon da bezeichnet.
Ja, ist auch gut so. Ist auch gut so. Weil je kleiner ein Kind ist, umso einfacher kann es sein, dass diese grundlegenden Einstellungen zum Lernen, zum Entdecken von Neuem, zum selber aktiv und kreativ werden, dass es gut ist, wenn das schon mit 2, 3, 4, 5 Jahren intensiviert wird.
Aber wenn wir eben vom wo lernt man leben,
ja,
und ich sage, man lernt das ganze Leben lang leben und lernt es auch durchs Leben, aber trotzdem, wenn wir über Lernen sprechen, haben wir als Bild natürlich die Schule im Kopf. Also diese 9-jährige Schulpflicht, ja, die wir in Österreich haben und in vielen anderen Ländern, die einfach eine Basis hat, wo es ganz klar ist, dass ein junger Mensch auch die Möglichkeit hat, vielleicht nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht, wird auch dazu verpflichtet, Schulbildung zu haben, mit der positiven Erweiterung, weil die 9 Jahre Schulpflicht sind ja quasi erweitert, dass man auch die Berufsbildung dann noch weiterzieht. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo das Alter ist, aber ich glaube, bis zur Volljährigkeit gibt es schon grundsätzlich das Konzept der Ausbildung und der Förderung, also wirklich diese Zeitspanne des Lernens.
Ja, ja, da beschäftigen wir uns auch viel damit, auch in unserem Podcast, nämlich auch mit der Frage, wer bestimmt nun, was zu lernen ist, was will, wer will was, ja? Und dieses Wort Erziehung geht mir da ja schon manchmal ein wenig auf die Nerven, weil das Wort ziehen drinnen ist, ja? Auch die Eltern ziehen schon die Kinder irgendwo hin, wo sie glauben, da gehört das Kind hin. Und das kann gut und richtig sein, es kann aber auch schwer sein für ein Kind. Es gibt Kinder, die werden schon mit 3 Jahren die Ordination des Vaters einmal übernehmen müssen. Ja, und werden schon dahin geleitet. Ja, also wie viel Vertrauen, wenn ich da denke an den Rousseau oder wo diese Themen schon angesprochen wurden, wie viel Vertrauen kann man haben, dass Kinder von selber einfach sich auch entfalten und eigene Fragen entwickeln und wie viel muss man ihnen vorsetzen. Und das ist natürlich dann auch die ganze Frage, was will dann Schule?
Aber darf ich nur kurz einhaken?
Ja, ja, hake.
Nämlich bei den Erwartungen und eben dieses Ziehen. Ja?
Ja.
Also das hat ja schon, ich sage jetzt einmal, was ich so aufnehme von Eltern, würde ja mal grundsätzlich sagen, jede möchte für sein Kind das Beste. Also die beste Erziehung, manchmal vielleicht sogar mit dem Zusatz, ich will ja, dass meine Kinder oder mein Kind einmal besser hat wie ich. Also eine Verbesserung. Das, was ich gelernt habe, gebe ich weiter und soll das Kind dann mit besseren Chancen haben. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Ja. Aber diese Erwartung auch der Eltern, das wird ja, das manifestiert sich ja dann in der Auswahl der Schule, wenn ich denn eine Möglichkeit habe. Also du hast eben angesprochen, wenn es um die Kanzlei des Vaters oder der Mutter geht, da ist schon eine gewisse Erwartung. Das ist genauso auch im Wirtschaftsbereich,
ja,
wo immer projiziert wird, aber ich glaube, es hat sich mehr aufgelöst schon zu früheren Zeiten. Also heute
dein
ist schon,
Wort in Gottes Ohr.
Ja, ich würde schon sagen, ich sehe schon dort, wo es die Möglichkeiten gibt, schon auch teilweise, dass die Kinder die Freiheit haben. Aber diese Freiheit, und ich klebe da wieder an dem Sozialen, hängt halt tatsächlich sehr von den Möglichkeiten ab. Ja? Denn manche haben gar nicht die Wahl. Es gibt diesen sozialen Druck auch zum Überleben. Also es ist genau dieser Instinkt des Überlebens steht ja noch etwas darüber. Also ich habe vielleicht das Zugeständnis, Förderung der Talente, das Kind soll ein schönes Leben haben, das Kind soll sich verwirklichen,
ja,
und die Talente fördern
und es
und
besser
so weiter.
Einmal sich.
Ja, aber es geht dann ums Geld. Es muss ja abgesichert sein.
Genau.
Es braucht einen guten Job und der gute Job muss sich auch zeigen, dass eben das Überleben gesichert ist, indem genügend Geld verdient wird, damit das Leben ja gesichert ist. Und da hat es schon ganz eine große Relevanz.
Ja.
Also ich glaube, das beobachte ich auch, dass dann geht es ja viel später dann auch bei der Schulwahl darum, ja, lern dann was Gescheites, damit es da auch einen Job passt. Und ganz weiter gedacht, aber das ist ein eigenes Thema, bei der Entscheidung, ob Berufsbildende oder Allgemeinbildende, ist das oft ein Argument aus verschiedenen Elternkreisen, die dann sagen, ja, zumindest hast du eine Berufsausbildung.
Ja. Ja, und manchmal ist das toll und manchmal ist es eine Misere. Das ist einfach so, ja. Und da, weil ja unsere Grundfrage war, wo lernen wir leben und auch wer entscheidet, was wir für das Leben lernen sollen. Ja, jetzt haben wir natürlich die 9 Jahre, die der Staat vorschreibt. Wir haben zusätzlich auch von mir aus Sportvereine, sowieso die Eltern und halt andere Institutionen, die alle eine Vorstellung davon haben, was tut einem Menschen gut oder was ist wichtig, dass er kann und so. Und mir ist jetzt eingefallen, wo ich habe mich immer gewundert, wie das sein kann, dass Mitglieder in einer Blaskapelle, jetzt nehme ich so ein Beispiel, oder Mitglieder zum Beispiel in den Bands, Rockbands, die ich begleitet habe, die können überhaupt keine Noten lesen, verstehen nichts von Musiktheorie, aber spielen wie die Götter. Die haben das irgendwie von selbst über irgendeine Nachahmung, über den Vater, der auch in der Blaskapelle spielt, irgendwie gelernt. Und das Positive, sie konnten ihre musikantische Art dabei entwickeln, während andere von engagierten Eltern in die Musikschule gegeben werden und dort von der Pike auf von mir aus das Spielen eines Klaviers lernen, aber denen fehlt dieses Musikantische zum Beispiel. Also ich will das auch so in diese Ambivalenz hineinstellen.
Du meinst die Freude?
Ja, man kann von selber was lernen und da entwickelt sich dann auch durchaus was Schönes und man wird wohin gezogen, ob das jetzt die Schule ist oder die Musikschule oder wo man dann lernen muss und dann kann das Freude machen, muss aber nicht.
Dann liegt es an der Motivation. Also in Gemeinschaft.
An der Freiheit liegt es auch.
An der Freiheit auch. Mich hat er dann natürlich sofort angesprochen, auch dieses Gemeinsame. Das hat ja wieder eine Dynamik. Also, okay, in der Kapelle, in der Blasmusikkapelle lerne ich ein Miteinander. Ich muss mich ja einfügen. Aber ich lerne natürlich genauso auch im Sportclub, also auch im Fußball oder sonst. Da lerne ich andere Kompetenzen.
Noch dazu.
Also auch meine körperlichen Fähigkeiten, was das Fußballspielen zum Beispiel anlangt, aber dann natürlich auch soziale Kompetenzen. Ja, also das sind ja alles so Aspekte, die das Leben ausmachen und die dazugehören und wo wir lernen. Also da kann man schon einiges noch anschauen. Aber wenn du die Frage auch da zusätzlich stellst, wer bestimmt, was wir lernen. Und da komme ich jetzt, mache ich schon den Sprung jetzt zur Schule. Tja, ist da nicht eigentlich, das ist die Frage an die Pädagogin, ganz klar vorgegeben von Seiten des Staates in Form von Lehrplänen und so weiter, was wir da zu lernen haben. Und aus der eigenen Erfahrung, also sowohl von der eigenen Schulzeit und dann auch hineinschnuppern in Schulen, sehe ich ja, es ist eine Grundstruktur. Jeder lernt Deutsch, Mathematik und. Das hat sich in vielen Jahrzehnten nicht Wesentliches geändert. Das wird ja bestimmt.
Mhm. Ja. Und da möchte ich zuerst einmal so auch ein Auseinanderklaffen aufzeigen von Menschen, die halt ein großes Vertrauen haben, mitbekommen haben durch die Eltern und das, was zu Hause wichtig war, dass das schon gut sein wird, wenn mir wer sagt, was ich lernen soll und was ich zu tun habe. Ja? Auf der anderen Seite gibt es den Szenespruch, sie wollten stets mein Bestes, aber ich gab es ihnen nie. Ja? So, also diesen Widerstand kenne ich zum Teil auch von mir selber. Ich habe immer hinterfragt, ich meine, war sehr gehorsam gleichzeitig, ja, aber ich habe trotzdem immer hinterfragt, wer meint, dass das jetzt wichtig ist? Irgendwer hat ja das einmal bestimmt. Ja, der Lehrplan ist ja nicht entstanden, wie etwas wächst und einfach da ist, sondern man hat sich überlegt, was braucht der junge Mensch, damit er ein gutes Mitglied dieser Gesellschaft sein kann. Und da finde ich ja den Lehrplan, wenn ich ihn so anschaue, gar nicht so schlecht und verstehe manchmal nicht, warum zum Beispiel Lehrende zu wenig durchlesen, was in den allgemeinen Bildungszielen steht. Mhm, ja? Also Schule wird sehr häufig fachlich wird unterrichtet und man lernt viel von Fächern, was ja eh gut ist. Also das kann man diskutieren dort und da, aber das will ich jetzt nicht da angreifen. Aber es ist gleichzeitig erwünscht, auch vom Staat, dass man sowas lernt wie Demokratiefähigkeit, im Team arbeiten zu können, sich präsentieren zu können vor anderen, Multikulturalität als Chance zu sehen. Das steht übrigens auch, weil du ja der Europafachmann bist, da steht auch alles drinnen im europäischen Qualifikationsrahmen. Das heißt, man will europaweit, dass unsere jungen Menschen diese Grundkompetenzen für das Leben, die halt so wir in unserer westlichen Welt für wichtig erachten, dass die da lernen.
Auf Basis von Werten als Grundlage, aber dann natürlich die individuelle Förderung und individuelle Kompetenz, eben was du beschrieben hast, auch bis zur Reflexion, also wirklich der Punkt, und sehe ich ja positiv, also der Staat, die Öffentlichkeit will ja durch das Schulsystem eigentlich gute Bürger, vielleicht auch kritische und
Die gut sind in ihren Berufen dann. Mhm. Ja, wir wollen ja gute Ärzte und nicht welche, die im Buch nachschauen, wie das heißt und dann nach 0815-Schema irgendwas machen. Ja? Mhm. Wir wollen ja denkende Menschen haben.
Aber das macht ja unsere, sage ich jetzt einmal, liberale Gesellschaft aus, dass man genau diese Balance hat, dass wir nicht einen reinen Kommunismus haben, wo alle gleich sind und ja, dann, egal welche Talente du hast, ja, tut mir leid, alle sind uniform, alle sind gleich, sondern dass wir die Balance zwischen dem Sozialstaat, dem Gemeinsamen, wo sich jeder einbringt, aber auch der individuellen Förderung haben. Mhm. Also es ist natürlich eine Gratwanderung, aber ich verstehe schon diese ideologische Ausrichtung dahingehend, so viel Individualität wie möglich, so viel Freiheit wie möglich. Und gerade der Begriff Freiheit ist ja in dem Zusammenhang eigentlich auch ein wesentlicher Wert, wird immer wieder genannt. Freiheit zur Individualität, aber natürlich nie darauf vergessen, dass ich eingebettet bin in eine Gesellschaft.
Ja, also ich möchte da etwas hereinbringen, was ich für eine Krux halte, dass sich so wenig ändert im Lehren. Mhm. Ja? Und das heißt Methodenfreiheit. Und jede Lehrerin und jeder Lehrer hat zugesichert vom Staat die absolute Methodenfreiheit. Mhm. Und jetzt kommt es halt, dass viele Menschen...
Kannst du das nur hinterfragt, damit ich es richtig verstehe? Das heißt, wie wir gerade vorher gesagt haben, es gibt gewisse Lehrpläne, es gibt gewisse Vorgaben und Kompetenzen. Also eine Grundstruktur, die jede Lehrerin und jeder Lehrer hat, was du in keine Ahnung welchem Fach vermitteln musst, aber dann gibt es Methodenfreiheit.
Wie nehmen wir ein konkretes Beispiel, dass wir das verstehen können? Nehmen wir das Beispiel, die Kinder und Jugendlichen, je nachdem, sollen etwas wissen über die unterschiedlichen Klimazonen auf der Welt. Ich nehme jetzt irgend so ein Beispiel. Und da liegt es am Lehrer, wie er denen das beibringt. Und jetzt haben wir halt das Predigen und so das 19. Jahrhundert, ja, wo Predigten auch von der Kanzel in der Kirche oft über eine Stunde dauerten. Das haben wir noch so in unseren Köpfen und darum haben wir oft diesen belehrenden Unterricht, dass der Lehrer hereinkommt und redet und berieselt. Und dann geht er wieder raus. Er hat die Methodenfreiheit. Und jetzt komme ich zurück zum Entscheidenden. Und jetzt soll aber der Lehrer eh schon immer auch die allgemeinen Bildungsziele mitbringen. Also das sind ja Unterrichtsprinzipien, die einfließen sollen. Jetzt soll der im Team arbeiten können. Ja, ich habe zwar die Methodenfreiheit, aber wenn ich das ernst nehme, kann ich nicht die ganze Zeit sprechen. Dann muss ich mir Methoden einfallen lassen. Ich habe eh die Freiheit welche. Aber ich bin in erster Linie dem Lehrplan verpflichtet. Und der wünscht von mir eben Demokratiefähigkeit, Teamgeist, politische Bildung, Anerkennung, also mehr perspektivisches Denken und so weiter. Ja, und das, wie soll ich denn das? Ich habe die Freiheit, mir das auszudenken, aber ich muss mir was einfallen lassen, wie das rüberkommen kann. Und das ist vielleicht ein Grund, warum nichts weitergeht, weil Lehrerinnen zu wenig darauf aufmerksam gemacht werden, was Lehrplan alles heißt. Das heißt nicht nur, dass die am Schluss die Klimazonen aufzählen können, sondern am besten ist für die Selbstkompetenz, sie wissen auch, sie spüren auch, was das bedeutet. Sie können das nachfühlen durch Gespräche, durch Situationen, wo sie das spüren können, wie das ist, wenn es immer 40 Grad hat oder minus 40, wie sich's da lebt, was man da tun könnte und sich da selber Gedanken machen im eigenen Hirn, dann haben sie es gelernt. Sonst haben sie es ja nicht gelernt. Sonst haben sie es ja nur auswendig gelernt, wie wir ja schon öfter diskutiert haben.
Naja, und eben, was die Methoden anlangt, also ich sehe, was du beschreibst und was du meinst. Ja, das ist ja auch ein Kritikpunkt im Hinblick auf Digitalisierung. Wir reden zwar von einer digitalen Revolution. In unserer Lebenswelt hat sich alles verändert und manchmal so wirklich mit einem gewissen Zynismus sagt man, aber in der Schule ist alles gleich geblieben. Okay, ja. Anstelle der Tafel mit weißer oder sonstiger farbiger Kreide ist jetzt vielleicht dann ein Whiteboard gekommen oder vielleicht dann sogar im Positiven mit einem Beamer dann noch digital. Also es wird ja oft gesagt, Digitalisierung in der Schule ist ja nicht die Hardware, die allein die Digitalisierung ausmacht, die Geräte, die ich verwende, sondern auch die Methode, wie ich sie anwende. Ja. Und das kommt ja auch in ähnliche Richtung.
Ja, gut, dass du das sagst, weil das habe ich so von den grundlegenden Elementen in den allgemeinen Bildungszielen überhaupt nicht genannt. Aber das steht natürlich sehr weit oben.
Der Umgang mit Digitalisierung
ist eh klar. Und wir tun Handys einsammeln um 10 vor 8. Weißt du, uns hat man die Hefte nicht wegnehmen können und natürlich haben wir auch unter der Bank einander Briefe geschrieben im Unterricht und so wie es heute über WhatsApp tun möchten. Okay, wenn der Unterricht spannend genug ist. Ja, aber wenn man überall, wenn man ein Wort nicht kennt, das wirst du tun, Benedikt, und das tue ich. Ja, wenn mir jemand erzählt von einem, was weiß ich, Gordon Swift oder wie immer der heißt, und ich kenne
oder auch
den
einen
nicht,
Fachbegriff.
Oder einen Fachbegriff, dann google ich schnell. Ich mache keine Werbung für Google, ich kenne halt diese.
Aber es ist halt die Basis. Aber das stimmt ja. Ich meine, ich habe so im Kopf, vor vor einigen Jahren hat man noch gesagt, also Wikipedia, ganz schlecht. Mhm. Also, liebe SchülerInnen, Wikipedia ist nichts für euch. Das ist Internet, das ist gefährlich. Ja. Ich meine, heutzutage ist Wikipedia mehr oder weniger anerkannt, weil es erstens Quellen angibt. Okay, es ist nicht fachwissenschaftlich bis alles in Detail, ja, aber es ist ein kollektives, gemeinsames Wissensportal. Und für gewisse Fachinformationen, ja, würde ich schon mal sagen, grundsätzlich eine sehr akzeptable Erstinformation,
ja,
und auch sehr hilfreich. Aber es geht ja einen Schritt weiter. Das hat sich auch in der Schule geändert. Also es ist nicht, yeah, mehr, Wikipedia ist ganz gefährlich. Ja?
Nein, nein.
Aber wir haben ja ganz andere Probleme, weil heutzutage stellen sich natürlich, aber das ist eigentlich auch ein eigenes Thema, natürlich mit ChatGPT, mit künstlicher Intelligenz, ja ganz andere Fragen, wer sagt, was heute noch wo notwendig ist zu lernen und was haben wir zu lernen, wenn ich sowieso alles auf Knopfdruck habe.
Ja, und das sehe ich ja dann als ganz wichtige Aufgabe der Zukunft, das Trennen können der Spreu vom Weizen, beziehungsweise zu wissen, wie gehe ich mit der unglaublichen Vielfalt an Informationen um. Ja? Mhm. Natürlich, ich brauche halt nicht mehr in Konkurrenz gehen zur künstlichen Intelligenz. Verzicht den Kürzeren. Aber das, was ich als Mensch lernen sollte, und da müssen wir unseren Lernenden sicher helfen über die Schule. Wie erkenne ich, was ist Fake?
Mhm,
was kann man mit mir alles machen?
Mhm.
Was macht man auch heute noch mit Fachleuten, die dann relativ rasch über, wie heißt es, Shitstorms,
mhm,
irgendwie auch völlig verstört werden oder aus ihren Berufen hinausgedrängt werden, weil sie eine Meinung hatten, die nicht gut angekommen ist. Also wie geht man mit dem allem um? Ich mache mir da Sorgen um meine Enkelkinder, die ja sicher mehr lernen. Also ich habe ein Beispiel. Ich sage zu meiner Enkeltochter, bitte, was tust du denn die ganze Zeit am Handy? Und dann sagt sie, ich schreibe mit der Mia zusammen ein Buch.
Mhm.
Und dann schaue ich mir das an und dann sehe ich, da gibt es eine App, das heißt Crowdbook.
Mhm.
Und da schreiben die sind natürlich sprachlich sehr begabt beide, ja, nicht sehr begabt, da schreiben die tatsächlich Bücher über
das Handy. Das heißt, also, das ist nicht ja erwartet.
Toll. Nein, mhm, und kann ich das nicht fördern, alle diese Tools, diese vielen nützlichen Apps, kann ich da nicht auch mit Hilfe der Schule noch was lernen und das wirklich für mich nützlich machen? Also das frage ich mich schon, warum so wenig darauf eingegangen wird.
Ich glaube, da ist schon große Überforderung, weil wissen wird man ja das alles. Aber es ist die Frage auch der Umsetzung. Und das meine ich auch. Oder Methode, wenn der Methode dann auch Raum gegeben wird. Ja. Also ich erlebe das jetzt gerade, wenn ich mit Jugenddialogen, EU-Jugenddialogen in Schulen bin, wo da ein großes Bedürfnis ist auch des Diskutierens, dass die Schüler Fragen bringen können und dann auch die Zeit kriegen, das zu diskutieren. Natürlich, leider, dafür fehlt dir die Zeit, weil wenn du so eine Veranstaltung machst, hast du gar nicht die Zeit. Aber ich hinterfrage dann und frage dann, ja, wo habt ihr im Unterricht dann auch diese Themen zu besprechen? Und habe das dann oft auch so konkret abgefragt. Und also ich möchte jetzt nicht alles also in Abrede stellen und vielleicht ist dann die Informationsquelle SchülerIn auch da nicht jetzt die richtige. Aber für die erste Information, also muss ich dann schon sagen, ich bin dann überrascht, dass gewisse heute gesellschaftlich sehr relevante Themen scheinbar in der Schule, im Unterricht, egal in welchem Fach, zu wenig vorkommen.
Ja, oder gar nicht, ja. Und da sagen auch interessanterweise, sagen das Schülerinnen und Schüler selber, Ja, wir werden ja sicher noch uns genauer damit beschäftigen, haben wir schon ausgemacht, wenn Menschen sagen, in der Schule habe ich fürs Leben nichts gelernt. Ja,
ja.
Da werden wir uns noch beschäftigen. Aber die Frage ist eben doch, das würde ich einfach fordern von Schule, und das muss wahrscheinlich in die Lehrerbildung hinein, dass Schule tatsächlich für das Leben lehren sollte. Mhm. Und ich habe das schon, glaube ich, schon einmal erzählt, dass auch die Industriellenvereinigung sogar eine Liste gemacht hat, was sie sich von Schule wünscht für ihre jungen Angestellten, ArbeiterInnen und so weiter. Und das ist interessant, dass die in erster Linie die Schlüsselkompetenzen, so haben die das genannt, sich wünschen. Also Demokratiefähigkeit, Digitalisierung, Fähigkeit, Teamfähigkeit, also alle diese Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, das haben die dringlichst gefordert, dass die Schule das mehr vermitteln soll, bis zur Matura.
Das, ich würde das, ja. Eine der Kompetenzen, die würde ich da jetzt noch so meinen Worten noch nennen, aber das ist da ja dabei, ist halt aber passend für unsere Fragestellung. Es ist schon natürlich auch, wo lernen wir leben? Das ist natürlich auch dabei. Und die Frage, wo lerne ich lernen? Weil die Kompetenz auch zu wissen, dass ich wie lerne ich etwas, wenn ich eine Kompetenz brauche. Also wenn du jetzt sagst, man möchte BürgerInnen, die diese Qualifikation in der Arbeitswelt und in der Lebenswelt haben, dann stellt sich ja für mich schon als wesentliche Kernkompetenz, wo wir heute noch gar nicht wissen, wie in 20, 30 Jahren manche Berufe aussehen oder vielleicht gibt es da neue, keine Ahnung, aber schon diese Kompetenz, wo kann ich etwas lernen, wenn es notwendig ist? Und ich finde es ja faszinierend, so ein kurzer Sidestep. Heute sagen die ja junge Leute, okay, wenn ich eine Gebrauchsanweisung lese ich nicht mehr, weil dafür gibt es auf YouTube ein Video, ein Tutorial.
Tue ich auch.
Ja, aber ich finde das eigentlich auch so, schon sehr spannend, aber das bedeutet auch schon eine Kompetenz, weil ich muss ja wissen, nach was ich suche. Also es scheitert ja bei manchen, dass sie nicht das richtige Lernvideo finden. Okay, in der Hülle der Fülle gibt es meistens auch die Detailinfos, aber ich muss natürlich auch wissen, wie ich es finde, wie ich es suche.
Ja, das ist die, das wird die Hauptaufgabe werden müssen, sonst wird Schule generell auch an die Wand fahren und scheitern, weil dieses Wiederkäuer Element, das die Schule immer noch hat, in manchen Schulen, nicht mehr in allen, das wird wirklich eins zu eins ersetzt werden durch alle möglichen Suchmaschinen und künstliche Intelligenz. Also Schule muss etwas anderes, einen anderen Schwerpunkt kriegen. Ja, das, was die Industriellenvereinigung da geschrieben hat, was ich zuerst gesagt habe, ist ja auch schon wieder bald 20 Jahre alt. Ja, gilt noch immer, aber es wird jetzt ja noch viel dringender, dass Schule andere Tools beibringen muss, viel mehr eben, was du gesagt hast. Wie komme ich zu meinem Wissen? Welchen Quellen kann ich vertrauen? Wo kann ich nachschauen? Wen kann ich fragen? Wo wird mir echte Hilfe angeboten und wo geht es vielleicht nur um Geld? Wo will man nur, wo werde ich eine willfährige Erfüllerin irgendwelcher Begierden? Mhm. Ja? Mhm. Also, und das müssen natürlich die Lehrer zuerst einmal selber können.
Mhm.
Ja? Wenn das Abendland untergeht, sozusagen unter Anführungszeichen, wenn das Kind denn oder der junge Mensch den Akkusativ zu, von mir aus, Amo, Blödsinn, sage ich ein Verb, den Akkusativ nicht kann, zu einem Nomen, ja, den vierten Fall bilden kann, dann geht die Welt unter und wenn er drei solche Vergehen hat, kriegt er höchstens nur genügend. Ich meine, da muss sich einfach auch etwas ändern.
Mhm,
ja.
das wird dir die künstliche Intelligenz sowieso automatisch korrigieren.
Ja.
Und in den meisten Rechtschreibprogrammen ist das eh schon auch der Fall. Ja.
Ja.
Aber trotzdem diese Vermittlung, diese Wissensvermittlung und wer entscheidet, was ist das Richtige, also da sind wir schon wieder bei der Schulkritik. Ja. Also, und für mich stellt sich eine Frage, also ich glaube, ein Anspruch, dass ich in der Schule ein gewisses Basiswissen, und man sagt ja Allgemeinbildung, lerne, da gibt es ja schon einen allgemeinen Konsens. Die Frage ist nur, wie sieht der jetzt aus? Ja,
ja, genau.
Weil das wird sehr variabel. Und ich habe irgendwie den Eindruck von außen jetzt auf die Schule betrachtet, dass in manchen Fächern es einfach immer noch mehr wird. Ja? Die Fächer haben sich spezialisiert. Also in einem Fach wie Biologie oder Chemie oder Physik gibt es ja auch so viele moderne Entwicklungen, wo sich auch die Fachwissenschaft in den letzten Jahrzehnten so verästelt hat und zu eigen, also wenn ich jetzt nur in Physik denke, nur an die Quantenphysik, das ist ein Riesending geworden. Ja?
Ja.
Das kann ich im Unterricht gar nicht mehr alles unterbringen, weil die Zeit dafür gar nicht ist. Ja. Die Frage ist, was ist da das Basiswissen?
Genau, wo ist die Kernidee? Was brauche ich jetzt, sagen wir, als 17-Jährige, die sich in erster Linie interessiert für geisteswissenschaftliche Dinge, was brauche ich als Kernidee von Physik und von Naturwissenschaft? Was soll ich da wissen, kennen, können, damit ich auch hier eine Bildung habe? Ja, das wird sich mehr ändern müssen und da brauchen wir halt, das können wir jetzt gar nicht alles da besprechen in unserem grundlegenden Wo lernen wir leben Podcast jetzt in dieser Folge. Weil da gehört natürlich dazu Erziehung zur Selbstverantwortung, Erziehung zu eigenständigem Arbeiten, Förderung, dass ich das herausfinde, was ich gerne lernen möchte, wo ich mich hinwenden möchte, also dass ich mir immer wieder auch ein Teilthema aus einer großen Stofffülle aussuchen darf, mit dem ich mich beschäftige, vielleicht mit jemand anderem zusammen und solche Dinge. Das wird auf jeden Fall nötig sein.
Ja, aber das wird nötig sein, Elsbeth. Das hört man aber auch schon seit vielen Jahrzehnten.
Ja.
Und es gibt ja immer wieder diese Arbeitsgruppen oder Leute, die sich zusammentun, eine Bildungsreform. Und wir wissen, in der Umsetzung ist es ganz, ganz schwierig. Es sind immer kleine Hebelchen. Oder wenn ich zum Beispiel mit Leuten diskutiere und frage, wo ist politische Bildung, also Demokratie, Verständnis, Parlamentarismus, die demokratischen Werte, wo
ja.
wird es vermittelt, nicht nur vermittelt, sondern auch die Kompetenz geübt, nämlich
ja.
selber demokratisch zu sein,
was
lernen.
Sagst du dann?
Ja, ja. Also wir haben kein eigenes Fach dafür oder es ist
ja,
Teil, was
weiß
ich, politische
ja.
Bildung,
ist
bei Geschichte oder genau. Das ist die Antwort.
Davon habe ich geredet. Ja,
ja, aber das ist auch die Antwort, die ich immer wieder kriege. Es ist ja ein Unterrichtsprinzip
ja.
und es ist noch viel toller, weil es ist für alle Fächer. Also
ja.
nicht
und
nur.
Und wie machen Sie es dann?
Ja, aber das ist das Frustrierende
genau.
und das möchte ich ja kritisieren
ja.
und das ist schon also es ist eine Augenauswischerei, tut mir leid, das so zu nennen,
ja.
Weil alleine, wenn es in Lehrplänen oder schriftlichen Vorgaben steht, das sind Kernkompetenzen oder das gilt es zu vermitteln. Tja, es tut mir leid,
ja.
Das ist dann sehr eifrigen, engagierten Methoden, vielfältigen LehrerInnen, die machen das dann, die bringen das ein. Aber in der realen, so wie ich das beobachten kann, finde ich das dann schon sehr dürftig.
Ja, ja, ich muss da leider total recht geben. Und ich habe mich, muss ich schon sagen, ein Leben lang, ein Lehrerleben lang, Lehrerinnenleben lang bemüht, auch das anders zu machen und mich viel da weitergebildet, weil, so habe ich jetzt erst gesagt, diese Sache mit der Methodenfreiheit da so vieles verhindert. Natürlich braucht es von einer Lehrerin und einem Lehrer ganz viel Kreativität, ganz viel Intuition, ganz viel Beobachtungsgabe, dass er sieht, was da los ist. Allein wenn ich denke, wie oft ich gesagt habe, meine lieben Leute, Demokratie heißt nicht, der Stärkere hat Recht, sondern Demokratie heißt Kompromiss. Mhm. Wie finden wir jetzt den Kompromiss? Weil die Schülerinnen in ihrem Demokratieverständnis sagen als Erster, auch die Schüler, stimmen wir ab.
Mhm. Mhm.
Und dann werden zack, zack die drei, die sich nicht hinaussehen mit der Schularbeit, die zum Beispiel eine Schularbeit verschieben möchten, mhm, ja, oder die das Fenster öffnen möchten, oder sind halt ja dann nur wenige, eine Minderheit, die sind dann sofort überstimmt. Und dann muss natürlich sich die Lehrerin oder der Lehrer auch in der Lage sein, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, wir haben hier ein Minderheitenproblem. Wie, mhm, gehen wir mit diesem Minderheitenproblem um? Was schlagt ihr vor?
Das ist ein Aspekt.
Ja, aber nur ein Beispiel.
Auch, richtig, aber auch davor ist einmal die Frage auch, wie wird bestimmt, worüber wir abstimmen? Und das ist ja auch, was wir jetzt in der Politik oder in der Gesellschaft, in Ländern und überall einfach erleben, dass der Populismus es natürlich sehr fokussiert und reduziert. Das heißt, es wird plakativ eine Frage gestellt und einfache Antworten.
Genau.
Du musst dich nur für schwarz oder weiß entscheiden. Ja. Und es wird viel, viel ausgeklammert, nämlich auch die Argumentation, was bedeutet dieses Abwägen? Also in der Jurikative geht es ja total um Abwägen. Yeah. In den Werten geht es um Abwägen. Es ist nicht schwarz oder weiß. Und das ist ja auch die Kompetenz, ein Gefühl zu bekommen, was ist, alleine wenn ich abwiege, was für mich persönlich meine eigenen Interessen anlangt. Was ist gut für mich, das zu tun oder das andere? Aber dann kommt natürlich dazu, in der Gruppe, in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, was für mich gut ist, heißt doch lange nicht, dass es für die andere
so
gut
ist. Und ich kann auch meistens nicht Ja oder Nein sagen. Ich kann auch gar nicht mehr zuhören bei Interviews, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn Interviewpartner ins Eck gedrängt werden und dann sagen müssen, na ja oder nein. Wollen Sie, gehen Sie jetzt mit denen in Koalition, mhm, oder nein?
Mhm.
Oder so. Das ist nicht, es entspricht nicht meinem demokratischen Verständnis. Und der gute, alte, unglaublich gescheite Goethe hat mit seiner Gretchenfrage das ja alles schon beantwortet. Ja? Das Gretchen will eine Antwort vom Faust. Wie hast du es mit der Religion? Gehst in die Kirche oder gehst nicht? Ja? Er konnte da keine Antwort geben. Weil da bräuchte es mehrere Sätze als ein Ja oder ein Nein.
Also
da schleifen wir jetzt schon ein bisschen ab, lieber Benedikt.
Eben, unsere Grundfrage, wo lernen wir leben? Okay, der Aspekt, wer sagt, was wir leben lernen, ist dann ein zusätzlicher. Aber der Ort des Lernens, also wenn ich das jetzt noch einmal so Revue passieren lasse, ist ja schon wirklich das Leben, aber natürlich fokussiert an der Schule oder halt dann natürlich auch in der Berufsausbildung oder in was wir unter Bildung weiter verstehen, ob es jetzt akademische Bildung ist oder eben dann Beruf. Aber ist der Mensch, weil ich komme da zum Anfang zurück, zum Säugling, zum Kleinkind, das ausgerichtet ist, auf der Welt zu entdecken, wirklich zu lernen, bleibt es in der DNA fürs Leben lang oder wird es vernichtet?
Ich glaube, es kann sehr überdeckt werden. Ich meine, es gibt natürlich jetzt auch viel Forschung, die sich nennt Epigenetik, aber da begebe ich mich auf ein Feld oder wir beide begeben uns auf ein Feld, wo wir uns nicht so auskennen. Aber ich möchte eher so gegen Ende dieses Teiles sagen, so auch mich an, bei dir anhängen, Benedikt, wir lernen Leben im Leben. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Nur das, was ich selber für mich erlebt habe, indem ich mich damit auseinandergesetzt habe, indem ich das auch verankert habe in meinem Sein, nur das habe ich gelernt. Und das ist meine Aufforderung an Schule, mehr dafür zu sorgen, dass das Leben mehr hereinkommt, dass den jungen Menschen in allem, bei jedem Lernstoff bewusst wird, was hat das mit meinem Leben zu tun? Warum zahlt sich das aus, dass ich darüber etwas lerne, auch wenn es mich gar nicht so vordergründig interessiert? Aber ich muss wissen, warum sich das auszahlt. Und nicht nur, weil ich eine Maturanote oder eine Zeugnisnote möchte. Und dafür müssen Lehrende sorgen. Das ist so immer dieses, also das wäre so ein Rundum, wo lernen wir leben? Natürlich im Leben. Und da haben wir dann halt so Helferlein.
Und ich würde mir eigentlich zusätzlich dazu wünschen, dass das auch wirklich im Bewusstsein, im gesellschaftlichen, im öffentlichen Bewusstsein ist. Das Lernen, ich meine, es ist klar, in der Schule lernen wir, ja, aber dass es nicht darauf reduziert ist.
Ja.
So, und das Lernen auch nicht negativ oder so negativ belastet ist, weil Lernen hat ja aus der eigenen Schulerfahrung oft einen ganz negativen Stempel.
Das ist schon
Das ist anstrengend, ja, das ist schweißtreibend. Um Gottes Willen, Lernen möchte ich vermeiden. Sondern eben, wenn wir im Leben lernen, dann muss es ganz positiv besetzt sein, ja, weil es ein Teil des Lebens ist, weil es uns weiterbringt, weil es wirklich ein Benefit für uns persönlich ist und natürlich auch letztendlich für die Gesellschaft.
So ist, genau.
Elsbeth, ich danke dir.
Ich danke dir, Benedikt, und freue mich aufs nächste Mal.